Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Ich bin etwas außer Atem, weil ich hier gerade in den fünften Stock von einem hallischen Haus gesprintet bin. Denn das Fenster, an dem ich gerade stehe, hier im Treppenhaus, im, wie gesagt, vielleicht fünften Stock, hat nämlich einen direkten Blick, eine sehr spannende Aussicht in den hallischen Frauenknast, die JVA-Halle. Auch zusammenhängend mit der Gedenkstätte Roter Ochse, weil das ganze Gelände hinter der mehrere Meter hohen Backsteinmauer, auf das ich gerade blicke, eine sehr, sehr krasse Geschichte hat. Darüber erfahren wir später nochmal viel, viel mehr. Wir haben nämlich einen Special Guest eingeladen, der hier in der Gedenkstätte als Historiker arbeitet. Und der wird uns nachher nochmal ganz, ganz viel zu den letzten vielen Jahrzehnten, die dieses Gelände hier schon erlebt hat und in welchem unguten Funktionsbereich das gestanden hat, erzählen. Jetzt gerade ist es erstmal total crazy hier vom Nachbarhaus. Das ist ja eine total bewohnte Gegend, das Viertel in Halle, hier in der Peisnitznähe, direkt am Botanischen Garten, in dem ich hier gerade bin. Es gibt hier übelst viele bewohnte Häuser und in der Mitte davon dieses mega heftige Knastgelände. Man sieht hier einfach von dem Fenster, in dem ich gerade stehe, sieht man halt einerseits diese riesige, hohe, rote Backstein- oder weiß nicht, Porphyrmauer, was es ist. Dahinter so ganz alter, schon so gräulicher, fast schwarzer Stacheldraht in Rollen. Dann nochmal kurz Gras, dann eine riesige Zaunmauer aus Metall mit total glänzendem, frischem Stacheldraht in vier Reihen, das sich hier drumherum wickelt. Dann nochmal sowas Innenhofmäßiges, dann nochmal ein komplett eingezäuntes Gelände und dann ist, glaube ich, hinter noch mehr Stacheldraht der Innenhof, vermute ich, für die aktuellen Häftlinge. Und dann so ein riesiges, rotes, wie fabrikmäßiges Gebäude mit Gittern an den Fenstern, in dem vielleicht Gefangene untergebracht sind oder waren. Wie gesagt, so ganz kann ich das von hier aus jetzt nicht verstehen, was von diesen alten, niedrigen Baracken und was von, die alle so ein bisschen kameraüberwacht zu sein scheinen und was irgendwie dieses so turmmäßige, festungsmäßige Backsteingebäude dahinter, was davon jetzt in aktueller Benutzung ist oder nicht. Aber auch das werden wir nachher fragen, den Menschen, der sich besser damit auskennt. Es ist auf jeden Fall ein bisschen beklemmend von diesem Treppenhaus, in dem ich hier gerade stehe, in dem so ganz viele Zimmerpflanzen und Ähnliches sich befinden und so ein kleines, nettes Regal mit so einer hübschen Steinsammlung und noch so ein kleiner Kinderwagen daneben, schaut man so auf dieses Gelände, in dem so Leute eingesperrt wurden und eingesperrt werden, auch mit dieser ganzen Überwachungsanlage. Es ist irgendwie sehr creepy. Das Thema beschäftigt mich gerade so ein bisschen, weil ich gestern mit meiner Mutter, ich gehe hier mal das Treppenhaus wieder runter, um rechtzeitig zu meinem Interviewtermin zu kommen. Das Thema beschäftigt mich so ein bisschen, weil ich gestern mit meiner Mutter geredet habe und der, ihr Nachbar, passt nämlich gerade auf einen Hund auf. Über den hat sie nämlich beschwert, weil der immer so laut und aggressiv bellt. Der passt nämlich gerade auf einen kleinen Hund auf, dessen eigentliche Bezugsperson nämlich gerade wegen irgendeinem Verstoß von Bewerbungsauflagen wieder im Roten Ochsen inhaftiert ist, übergangsweise aktuell. Und deshalb nicht, leider nicht selber auf ihren kleinen Hund aufpassen kann. Und das fand ich irgendwie krass, weil ich so als Kind so oft an diesem Gelände hier, wie gesagt, vor dem Weg von der Peisnitz zum Eisessen, Botanischer Garten oder so, ja, hier lang gegangen bin. Ich bin nämlich in Halle aufgewachsen und total oft an diesem riesigen, es ist ja mehrere hundert Meter lang, diese Backsteinmauer, die das zum Botanischen Garten hin abgrenzt, das Gelände, vorbeigegangen bin und das immer so krass fand, wie da so Stacheldraht drauf ist und natürlich immer meine Eltern gefragt habe, was ist das eigentlich für ein Gelände? Und die haben natürlich das auch erzählt. Ja, das war früher der Stasi-Knast, davor war das in der S-Geschichte schon Knast und jetzt ist aber auch ein Frauenknast. Und mehr haben sie mir dann dazu gar nicht gesagt und in meinem Kinderkopf klang das halt alles wahnsinnig gruselig. Da ist so ein Frauenknast. Ich konnte mir darunter nicht so richtig was vorstellen, fand es irgendwie so verstörend, aber auch voll interessant und habe mich dann natürlich aber irgendwie auch nie so richtig weiter damit beschäftigt, bis eben heute gerade. Ich habe auch das einzige andere Mal, wo wir das noch mal näher begegnet ist, ist bei einer ehemaligen Mitgefangenen, als ich selber vor einigen Jahren mal in Berlin inhaftiert war, hat eine Mitgefangene, die so ein bisschen Grusel- und Horrorgeschichten aus diesem hallischen Frauenknast hier beim Roten Ochsen erzählt hat in der Kirchhofstraße, weil sie nämlich ursprünglich in Bayern inhaftiert war, im geschlossenen Vollzug und dann in den offenen Vollzug verlegt wurde nach Berlin und in diesem mehrtägigen oder sogar mehrwöchigen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Gefangenentransport zwischen München oder zwischen Bayern, wo auch immer sie dort saß, und nach Berlin halt. Wenn Gefangene transportiert werden über so weite Strecken, dann müssen die immer zwischenzeitlich wieder in anderen Knästen einige Nächte, einige Tage verbringen. Und sie war dann zwischenzeitlich ein paar wenige Tage auch hier im hallischen Frauenknast untergebracht und hat so Schauergeschichten erzählt, dass alle Zellen übelst runtergekommen sind und die Sanitäranlagen übelst schlecht und dass sie so bloß nie wieder in Halle inhaftiert sein will. Und dass das eine ganz furchtbar beklemmende, sehr abgeranzte Zeit von dieser Knastinfrastruktur in Erinnerung hatte. Und jetzt gerade interessiert mich vor allem, jetzt wo ich mir zum ersten Mal so bewusst gemacht habe, wie hier total die bewohnten Häuser eigentlich überall drumherum stehen, interessiert mich gerade so sehr eindrücklich, was da eigentlich möglich wäre an Kontakt zwischen NachbarInnen, AnwohnerInnen oder UnterstützerInnen, die sich vielleicht einfach nur diese Lage dieser Häuser zunutze machen möchten und könnten, und Leuten, die halt gerade dort inhaftiert sind, was da eigentlich an Kontaktaufnahmemöglichkeiten ginge, weil Knast hat ja unter vielen anderen Funktionen die eine große Aufgabe, Leute zu isolieren, die dort eingesperrt sind. Und das ist natürlich umso wichtiger, dass man lernt, über alle möglichen Wege diese Isolation auch wieder zu brechen. Sei das mit Radio, wie wir das hier gerade versuchen, oder sei das über Silvester vom Knast, dass man versucht, ganz laut zu sein und ganz sichtbar zu sein mit irgendwelchen Feuerwerkskörpern, die man zündet. Sei das mit Rufen und Schreien und lauten Konzerten und Kundgebungen vor den Mauern. Sei das übers Briefeschreiben hinein. Und jetzt gerade denke ich halt, das könnte auch total schön sein, wenn man an bestimmten Häuserwänden hier Graffiti anbringen würde, die Leute vielleicht sehen können von drinnen, wenn man so Transparente raushängen würde, die Leute sehen können, oder wenn man vielleicht auch einfach, ich glaube nämlich, das Fenster, an dem ich bis eben noch stand, ist sogar vielleicht sogar in Rufnähe von diesen von anderen vergitterten Fenstern, in denen vielleicht sich manchmal auch, vielleicht sind es Zellen oder Flure, Aufenthaltsräume, die Gefangene betreten können oder in denen sie sein müssen. Vielleicht könnte man da auch mal ein Gespräch rufen oder mal irgendwie Lautsprecher an die Fenster stellen und da was hörbar machen. Da gäbe es vielleicht einiges an Möglichkeiten. Oder den Fußgängerweg hier claimen, wenn man irgendwie eine Angehörigenvernetzung hinkriegen würde. Könnten ja mal alle auch sich mit ihren Hunden oder ohne Hunde hier mal irgendwie vielleicht Tische, Stühle aufbauen, sich da gemeinsam dran setzen, gemeinsam ins Gespräch kommen. Wenn Leute entlassen werden, die empfangen und sich von den Briefadressen wiederum geben lassen von anderen. Ich glaube, eigentlich wäre in so einer Situation, dass so Knäste quasi in so einer bewohnten Gegend stattfinden, sehr, sehr viel möglich an Kontakt halten, was sonst immer sehr, sehr schwierig ist. Darüber, genau, sind wir sehr, sehr bereit, in den nächsten Tagen noch weiter nachzudenken. Und jetzt reden wir erstmal mit einem der Historiker, der hier arbeitet. Vielen, vielen Dank, dass Sie gerade da sind. Haben Sie Lust, sich einmal ganz kurz vorzustellen?
Ja, guten Tag. Ich freue mich über die überraschende Begegnung hier. Ich bin Michael Fiebig, Leiter der Gedenkstätte Roter Ochse, Halle an der Saale. Eine Gedenkstätte, die es seit 1995 gibt, die an der Peripherie dieser Justizvollzugsanstalt angebunden ist, in einem Gebäude, was es auch schon seit 1860 gibt. Es ist ja interessant, dass wir uns heute hier treffen. Heute, vor 180 Jahren, sind die ersten Gefangenen in den Roten Ochsen gebracht worden. Ach, krass. Am 18. Mai 1842. Das ist ein Zufall. Das haben wir so nicht abgesprochen.
Uns war das auch nicht bewusst. Das ist jetzt auch nur Zufall, gar nicht unsere tolle Vorbereitung, aber wie abgefallen.
So ist es. Und ich hatte heute schon einige Veranstaltungen, Videokonferenzen und andere Begegnungen, wo wir auf diese lange Geschichte eigentlich des Strafvollzugs hier in Halle Bezug genommen haben.
Können Sie uns vielleicht kurz zusammenfassen, wie diese lange Geschichte aussieht?
180 Jahre haben natürlich eine ganze Menge Facetten mit sich gebracht, die dann irgendwann noch abgeschlossen gewesen sind. Es ist eingerichtet worden, hier damals außerhalb der Stadt Halle gelegen. Vor so langer Zeit war Halle noch ein bisschen kleiner. Für männliche Strafgefangene ausschließlich, die eine ganz besondere Strafform hier abzusitzen hatten. Die durften nicht kommunizieren während der Haft, sind überhaupt nichts. Also sie sollten gebrochen werden, indem man eben keine Kommunikation ermöglicht zwischen Menschen. Das ist aber schon lange her. Uns interessiert ganz besonders hier im Roten Ochsen natürlich die Rolle der Haftanstalt für den Vollzug aus politischen Gründen verurteilter Menschen. Das ist ganz besonders in der Nazi-Zeit natürlich, hat das eine Rolle gespielt von 33 bis 45. Es war vorwiegend ein Männerzuchthaus. Ab 1945, ab Ostern, sind dann auch Frauen hier gewesen, weil die eigentliche Frauenanstalt, die es auch noch gegeben hat in der Stadt, beim Bombenangriff zerstört worden ist und man die überlebenden Frauen hierher gebracht hat. Und von denen sind viele hier dann im April 1945 befreit worden. Hier sind aber seit 1943 bereits Frauen hergeliefert worden, und zwar immer dann, wenn die zum Tode verurteilt waren und hier hingerichtet werden sollten. Das betrifft insgesamt 43 Frauen. Und wir haben dann die kurze Zeit der amerikanischen Besatzungsphase im Frühjahr 1945, im Sommer ist das schon wieder vorbei. Von Juli 1945 bis Anfang der 1950er Jahre hat die sowjetische Besatzungsmacht dieses Gefängnis für sich benutzt. Hier werden Militärtribunale platziert und viele Menschen sind aber hier eingesperrt ohne jedes Urteil und werden dann von hier aus weiter transportiert. Ab Anfang der 50er Jahre dann ist die Anstalt geteilt gewesen, eigentlich bis Ende der DDR. Der Norden der Anstalt, auch das Stück, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden, war dann die Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, und zwar der Bezirksverwaltung Halle von 52 bis 89. Und der südliche Anstalt war, der südliche Teil der Anstalt war das zweitgrößte Frauengefängnis in der DDR. Das größte gab es im Erzgebirge, in Hoheneck, in Stolberg im Erzgebirge. Und das hier war die zweitgrößte Frauenanstalt. Das ging so bis Anfang der 90er Jahre. Und mit Wiedergründung des Landes Sachsen-Anhalt hat sich ja auch vieles im Strafvollzug verändert. Die Justiz macht dann wieder Strafvollzug, das ist vorher anders gewesen. Und so entwickelte sich hier also die Justizvollzugsanstalt Halle, die ganz lange Zeit auch einen Teil hatte für den Strafvollzug an Frauen, aber seit mehreren Jahren jetzt nur noch als Untersuchungshaftanstalt hauptsächlich fungiert. Und die übergroße Mehrzahl der hier Inhaftierten sind männliche Gefangene.
Und ich glaube, dass der Justizvollzug Sachsen-Anhalt auch sehr viel mit Brandenburger Justizvollzug kooperiert und deshalb auch viele weibliche Häftlinge aus Sachsen-Anhalt jetzt in Luckau-Duben sitzen. Wissen Sie was dazu?
Ja, genau. Also die Länder sortieren sowas auch aus ökonomischer Sicht sozusagen. Wir sind ein kleines Bundesland mit etwas mehr als 2 Millionen Einwohnern. Das kann man statistisch vorausberechnen, wie viele der Einwohner irgendwann im Strafvollzug landen. Das ist einfach zu machen. Und das würde bedeuten, dass in so einem kleinen Bundesland wie Sachsen-Anhalt im Schnitt weniger als 100 Frauen zur selben Zeit in Haft sind. Für so eine geringe Zahl lohnt sich ein eigener Strafvollzug nicht. Und dann suchen sich solche kleinen Bundesländer immer einen größeren Partner, wo es eine Strafanstalt gibt, die Überkapazität haben, und schließt dann den Vertrag mit denen. Und für Sachsen-Anhalt ist das, wie gesagt, seit einigen Jahren das Bundesland Brandenburg. Und deswegen sitzen hier verurteilte Frauen ihre Strafen meistens in Luckau-Duben ab. Und hier im Roten Ochsen selber in der Anstalt sind nur ganz wenige Frauen. Das sind welche, die nur noch eine geringe Reststrafe haben oder die hier bestimmte Arbeitsmöglichkeiten haben. Die sind dann hier. Aber in der Masse sitzen die Frauen, in der Masse ist ja übertrieben, es sind ja gar nicht so viele, wie gesagt, in Brandenburg.
Das macht es natürlich schwieriger für Angehörige dann aus Sachsen-Anhalt, die zu besuchen, wenn es weiter weg ist.
Das ist richtig. Ja. Normalerweise versucht der Strafvollzug, ich bin ja nur Historiker und nur für den historischen Bereich zuständig, deswegen bin ich vielleicht gar nicht der richtige Ansprechpartner. Die versuchen natürlich, einen möglichst wohnortnahen Strafvollzug zu organisieren. Aber die ökonomischen Gründe spielen eben auch eine Rolle. Und das Bundesland Brandenburg ist ja ein benachbartes Bundesland. Also die Wege sind jetzt nicht so exorbitant weit, als dass man die nicht gehen könnte, wenn man den Besuch realisieren möchte.
Dann hoffen wir natürlich, dass diese Erleichterung oder die Abschöpfung von Ersatzfreiheitsstrafen bald kommt, damit auch aus dieser ökonomischen Ebene sowohl, dass Leute nicht so viel aus ökonomischen Gründen mehr eingesperrt werden, als auch, weil das ja auch total teuer ist für den Staat, da das nicht mehr so viel passiert. Können Sie uns vielleicht einmal beschreiben, wir stehen jetzt hier natürlich vor dieser Mauer. Ich habe Sie extra gebeten, zu mir rauszukommen, damit wir nicht in Internetproblematik Einblicken bekommen hinter den dicken Mauern. Können Sie mir trotzdem versuchen, einmal zu beschreiben, was an diesem sehr, sehr großen Gelände, das ist ja allein die eine Mauer, vor der wir hier jetzt stehen, ist ja schon weit über 100 Meter lang, was dann damals, was ist an diesem Gelände jetzt ehemalige Zellen während der NS-Zeit oder während der Stasi-Zeit, was ist jetzt aktuell noch irgendwie die Haftanlage für die Frauen? Können Sie mir das einmal kurz beschreiben? Oder wie viel Fläche da jetzt jeweils für was da ist? Was ist genau Gedenkstätte geworden? Dass wir versuchen, das ein bisschen räumlich zu erklären.
Also die Anstalt besteht ja aus alten und neueren Bauten. Die alten Bauten, das sind vier große Gefangenenhäuser, die zwischen 1842 und 1852 errichtet worden sind. Die hatten mal jedes Haus für sich genommen, 112 Einzelzellen und eine große Arbeitsetage unterm Dach. Diese Struktur ist natürlich verändert worden im Laufe der Zeit. Man hat aus den großen Arbeitszellen Gemeinschaftszellen gemacht zum Beispiel. Man hat aus den Einzelzellen durch Herausnehmen von Mauern Gemeinschaftszellen geschaffen und, und. Also ich könnte Ihnen jetzt gar nicht sagen aus dem Hut, weil das auch von Haus zu Haus verschieden umgebaut worden ist, wie viel Platz da übrig geblieben ist. Und dazu kommt dann ein Containerhaftgebäude, was man 1998 aus provisorischen Gründen hergesetzt hat. Das ist ein zweistöckiger Bau mit, ich glaube, 50 Einzelzellen und diversen Sanitär- und Sozialräumen. Also eine Dusche ist da drin, eine Gemeinschaftsküche ist da drin und irgendwelche Räume für Kulturveranstaltungen vielleicht. Das steht immer noch hinten im Gelände und wird auch immer noch benutzt. Ich kann Ihnen also gar nicht genau sagen, wie viele Gefangene jetzt hier sind. Es sind viel weniger, als reinpassen würden, weil es ja noch eine Außenstelle gibt, dieser Anstalt. Und eine ganze Reihe von Gefangenen, die also noch längere Strafen haben, sitzen also nicht hier, sondern sie sind in der frohen Zukunft oder sie sind in Burg inhaftiert. Also wir haben diesen modernen und den älteren Teil, die alle unter Benutzung der Justiz sind. Die Gedenkstätte ist ja nur das Gebäude, vor dem wir jetzt stehen, das ehemalige Lazarettgebäude. Alles andere gehört der Justiz.
Ich hätte noch mal eine Frage zu den historischen Aspekten dieses Gebäudes. Wissen Sie entweder aus der NS-Zeit oder aus der DDR-Zeit, wie meinten ja viele Leute, waren hier vor allen Dingen aus politischen Gründen so gesinnungsjustizmäßig inhaftiert. Wissen Sie, wie da versucht wurde und vielleicht auch, was davon dann Praxis zu werden geschafft hat, wie Leute versucht wurden zu unterstützen, die hier eingesperrt haben? Wurden, also wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, Anarchistinnen, Kommunistinnen oder Leute, die sich antifaschistisch betätigt haben oder Leute, die auch so Diskriminierungsstrukturen während der NS-Zeit hier inhaftiert waren, haben irgendwie Genossinnen oder Familie, Freundeskreis irgendwelche Wege gefunden, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben oder zu versuchen, die in ihrer Haftzeit zu unterstützen irgendwie?
Also es gibt eine relativ lange Tradition, sogar von staatlicher Seite. Die geht schon in den 1880er Jahren los. Da wird ein Verein für Gefängniskunde in Sachsen und Anhalt gegründet. Der besteht aus Sozialarbeitern oder Menschen, die man heute als Sozialarbeiter bezeichnen würde. Da sind Theologen dabei, der Gefängnisgeistliche ist dabei, die ziehen ihre Kinder zum Teil mit rein. Und die kümmern sich um entlassene Strafgefangene hauptsächlich. Also die kümmern sich schon um Arbeitsstellen, um Unterkünfte. Die sorgen dafür, dass die während der Haft, wie so eine Art besonders gute Geschichte bekommen, dass sie zu Weihnachten in eine Kirche dürfen für ein paar Stunden, die nicht die Anstaltskirche war. Also die haben versucht, sehr menschlich zu agieren. Das ist in der Nazizeit natürlich vorbei. Da haben wir Spuren darauf, dass in der Nazizeit ist ja so, dass der Staat extrem dazwischenhaut, wenn er jemanden wegschließt, der aus politischen Gründen mit dem Staat nichts zu tun haben will oder aus rassischen oder religiösen Gründen. Da wird ja die Person nicht bloß verurteilt, sondern da wird ja auch die Familie trockengelegt, indem man denen sofort sämtliche staatliche Unterstützungen wegnimmt. Da gibt es kein Kindergeld mehr für die Familien und so weiter und so fort. Und da mussten natürlich diese Parteistrukturen einspringen. Wenn jemand in der KPD war, hat das lange Zeit funktioniert. Und die haben auch in den Gerichtsphasen versucht, über die sogenannte Rote Hilfe relativ schnell Rechtsanwälte zu bezahlen und sowas. Aber da fehlt mir tatsächlich die Detailkenntnis, weil das in den Akten so genau gar nicht auftaucht. Man sieht bloß in den Strafvollstreckungsakten, wie verzweifelt Ehefrauen zum Beispiel um den Unterhalt ihrer Familien kämpfen, wenn ihnen staatlicherseits nichts mehr zusteht. Und die haben eben früher 6, 8, 10, 12 Kinder. Und dann ist es ganz schnell am Ende mit den Möglichkeiten einer familiären Unterstützung zum Beispiel. Nach dem Krieg gibt es dann eine ganze Reihe von Möglichkeiten, an Renten zu kommen und Wohnungen über den Verein der Verfolgten des Naziregimes, VVN, der sich im Sommer 1945 hier bildet. Und da kommt es allerdings dazu, da muss man sich eigentlich politisch engagieren, sonst verliert man diese Unterstützung sehr schnell wieder. Oder wenn man dem irgendwas macht, was nachher in der DDR nicht in Ordnung ist, ist man diese Renten wieder los. Aber diese Möglichkeiten gibt es auch. Zum allergrößten Teil sind das allerdings Dinge, die eigentlich über die Familien auch gelaufen sind. Gefangene, die in der DDR inhaftiert gewesen sind und dann freigekauft werden in die Bundesrepublik Deutschland. Der Häftlingsfreikauf ist ja ein wichtiges Kapitel dieser ganzen Strafverfolgung, auch zu DDR-Zeiten. Die können sich dann relativ schnell auf staatliche Hilfe stützen. Da gibt es ein Häftlingshilfegesetz in der Bundesrepublik. Da muss man dann seine Haftzeiten nachweisen und nachweisen, weswegen man eingesessen hat. Und dann ist zumindest so eine existenzielle Grundsicherung vorhanden. Trotzdem sind aber die Leute oft ausgegrenzt gewesen. Man hat denen gar nicht geglaubt, was ihnen hier passiert ist. Oder stand dahinter, wenn die dich eingesperrt haben, dann wird schon was gewesen sein. Also das schwebt immer über diesen Leuten.
Da hat man ja
diese Diskrepanz, dass es zwar eine gewisse staatliche Grundsicherung gibt, aber als Menschen werden die alleine gelassen.
Wie ist das in den letzten Jahren, seit es hier Justizvollzugsanstalt quasi nach der Wende ist? Frauenknast oder auch, ich habe auch vorhin ein Schild gelesen, Jugendarrestanstalt ist es, glaube ich, auch. Mhm. Wie ist das da mit Unterstützung oder mit Kontakt halten von drin nach außen? Ich habe gesehen, dass Sie hier so einen tollen Bildband dabei haben. Können Sie dazu noch was erzählen?
Also da weiß ich relativ wenig. Heutzutage ist natürlich streng geregelt auch die Rechte der Gefangenen. Also wie oft darf man Briefkontakt haben, mit wem? Das ist in der Nazizeit zum Beispiel extrem eingeschränkt, in der DDR-Zeit auch, und unterliegt einer sehr, sehr strengen Zensur. Die ist natürlich heute ganz anders gebaut. Gefangene haben haben sehr große Möglichkeiten im Vergleich zu früher, so eine Privatsphäre aufrechtzuerhalten. Das nutzen die eigentlich auch. Das geht bis hin, so ein augenfälliges Beispiel, früher war es eine Strafe, in Einzelhaft gesperrt zu werden. Heutzutage ist es ein Privileg. Die Gefangenen wollen einzelne Hafträume haben, um sich ihre Privatsphäre eben zu schaffen dadurch und die auch zu schützen. Also das zeigt ja auch, wie viel sich da gedreht hat. Ne? Und die Anstalten selber versuchen natürlich, so eine Art Resozialisierung voranzutreiben, indem man die Inhaftierten unterstützt bei der Suche nach einer Arbeitsstelle draußen, zur Not auch bei der Suche nach einer Wohnung. Während die in Strafhaft sitzen, werden ja, wenn die arbeiten, zum Beispiel bestimmte Gelder gezahlt. Die gehen natürlich auf Sperrkonten drauf. Das sind keine Bargeldsummen, die die Inhaftierten ausgehändigt bekommen, sondern der Staat versucht dann auch, dass die eine Summe Geldes ansparen während der Haft, damit man draußen erstmal in Wallung kommt. Denn die Gefangenen haben genau das gleiche Problem wie jeder andere auch. Die müssen erstmal zu den Behörden hin, müssen alles Mögliche anmelden. Und ehe denn dann irgendwas zugestanden wird, das dauert. Und damit man nicht ganz alleine dasteht und nicht immer betteln muss irgendwo, versucht man also diese Summe Geldes zu bekommen. Der Katalog, von dem Sie hier gerade reden, ist tatsächlich eine super spannende Geschichte gewesen. Da hat eine junge Frau im Jahre 2008 einen Fotoworkshop mit inhaftierten Frauen hier im Roten Ochsen gemacht. Damals war das Containergefängnis, von dem ich gerade geredet habe, noch die hier funktionierende Justizvollzugsanstalt. Das sind, glaube ich, 8 oder 9 junge Frauen gewesen, die sich eingelassen haben auf diesen Workshop, würde man es heute wohl nennen. Und es hat dann drin gegipfelt, dass jede dieser Frauen einen Fotoapparat bekam mit analogen Filmen da drin. Kann man heutzutage kaum noch vermitteln, was das ist. Und dieser Film hatte 24 Bilder, nur 24 Bilder. Und die mussten sich genau überlegen, die hatten einen gewissen Zeitraum zur Verfügung, was die da jetzt fotografieren wollen. Und haben also diese 24 Bilder gemacht und haben das dann entwickeln lassen. Das machte die Fotografin. Und daraus entstand eine Ausstellung. Und die Frauen haben sich alle geäußert, warum sie drin sind, was das mit ihnen macht, warum sie jetzt ausgerechnet dieses Foto gemacht haben. Und dabei entstand dieser Fotoband.
Der Fotoband heißt Frauen im Strafvollzug. Ist so ein quadratisches, vielleicht 20 mal 20 Zentimeter großer Bildband. Und mit so einer großen Schwarz-Weiß-Fotografie vorne drauf von dem Gefängnishof und einer fotografierenden Frau in der Mitte.
Genau, die sich also hat fotografieren lassen von einer anderen. Und in dem Band drin sind dann ganz viele Bilder, die diese Frauen aufgenommen haben. Und die also im Vorfeld, manchmal schreiben sie runter, warum sie das fotografieren oder was das für sie bedeutet hat, dieses Bild. Manchmal sind die Dinger ohne Text. Und dann sieht man auch viele Bilder aus dem Entstehungsprozess eigentlich dieses Fotoworkshops. Ich hätte mir mal gewünscht, dass das eine Fortsetzung findet, weil das für die beteiligten Frauen ein extrem positives Erlebnis gewesen ist. A, hatten sie was Vernünftiges zu tun, sage ich jetzt mal, weil die Haft ist natürlich auch von langer Weile geprägt. Zum Zweiten können sie ihre ganze Fantasie da reinsetzen. Zum Dritten hatten sie die Möglichkeit, da mal in die Öffentlichkeit zu gehen. Denn die Ausstellung ist dann gezeigt worden, zwar drinnen im Gefängnis, aber und da waren die auch dabei und die waren extrem stolz drauf, ihre Geschichten erzählen zu können. Und dann gab es ja zumindest diese Bilder, die touren konnten, ne? Und die Fotografin, die dazugehört hat und erzählen konnte, wie sie zu dem Workshop gekommen ist. Ich glaube, das ist dann irgendwann eingeschlafen. Der Katalog ist aber geblieben und ich benutze den bei uns immer mal für die pädagogische Arbeit, weil ja das Bilder sind aus einer Zeit, die doch sehr nah an der Gegenwart dran sind. Ne? Das ist ja mal gerade 15 Jahre her. Für manche ist das die Steinzeit, so lange zurück. Aber was Aktuelleres zu dem Thema gibt es bei uns gar nicht. Und ich wüsste gar nicht, dass es in einem anderen Bundesland so etwas Fantastisches gibt.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und Ihre Gedenkarbeit hier. Ich wünsche natürlich nachträglich noch einen frohen 8. Mai. Und alles Gute. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Wir haben jetzt gehört, Knast ist Teil von allen politischen Systemen. Jetzt über faschistische Zeit, über Staatskommunismus bis hin jetzt zu unserer schönen neoliberalen kapitalistischen BRD, die wir gerade haben. Und das Spannende ist ja, dass Knast immer extrem viel zu tun hat mit den politischen Systemen, in denen wir leben. Entweder sehr direkt über diese Art von politischer, ideologischer Verfolgung oder indirekter über diese Art von Klassenjustiz, die wir haben, dass irgendwie in der Welt, die sehr viel über Privateigentum geregelt ist und in der es wahnsinnig große Einkommens- und Vermögensunterschiede gibt, ja Armut auch unter ganz vielen anderen Aspekten dazu führt, dass Leute eingesperrt werden oder rassistische Vorurteile, ganz, ganz viele oder rassistische koloniale Systeme dazu führen, dass Leute ins Gefängnis kommen. Und Gefängnisse sind quasi deshalb immer Orte, die was mit uns zu tun haben, auch als Nachbarinnen oder als Anwohnerinnen oder Touristinnen, die an diesen Mauern vorbeilaufen, haben diese Orte was mit uns zu tun. Und ich würde total gerne mehr dazu beitragen, so Verbindungen zwischen drinnen und draußen zu schaffen. Oder auch, was der Interviewgast von eben erzählt hat, ne? Wenn Leute aus dem Knast kommen, dann braucht es ja ganz viele Formen der Unterstützung. Wir sollten uns vielleicht nicht darauf verlassen, dass der Staat das regelt, sondern vielleicht auch eigene Strukturen aufbauen. In vielen anderen Ländern gibt es in Anti-Knast-Bewegungen sowas, dass Leute sehr systematisch die aus dem Gefängnis entlassen werden, irgendwo hinschatteln und auch die ersten Tage betreuen, weil so die Gefahr von so psychischen Krisen da auch sehr hoch ist, ganz frisch nach der Entlassung. Und dann versuchen gemeinsam die zum Beispiel organisatorischen und finanziellen Belastungen zu schultern, mit denen ehemalige Inhaftierte konfrontiert sind. Und wünsche uns allen viel Glück dabei, diese Verbindungen zwischen drinnen und draußen aufzubauen. Und euch noch einen schönen Tag. Bis bald.